herzlich willkommen zur Folge Nummer 232 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich bin auch heute wieder für euch da, um das Schwimmen hörbar zu machen. Und das Ganze machen wir in dieser Woche mit den folgenden Themen. Es gibt Einblicke in das Paraschwimmen, denn ein Bericht von der World Series und von den IDM wird nun natürlich folgen, nachdem ich mir letzte Woche eine kurze Auszeit gegönnt habe aus vielleicht nachvollziehbaren Gründen. Es waren nämlich wahnsinnig anstrengende 6 Tage in der SSE mit den Para-Wettbewerben und dann ging es auch direkt wieder mit meiner normalen Arbeit weiter und dann war der Donnerstag ein ganz normaler Recovery Day, wie er immer mal wieder notwendig ist, und so freue ich mich, euch heute in dieser Woche auf eine Reise in die Welt des Parasports mitzunehmen. Dann hat der DSV Wettkampftermine für 2027 veröffentlicht, die wir uns genauer angucken werden. Und in der Wissenschaft der Woche schwanken wir zwischen Ernst und Captain offensichtlich, aber wir werden einen neuen Blick auf das Schwimmen und auf die Schwimmwettbewerbe werfen, was euch dort so erwartet und was da eigentlich so zu sehen ist und warum manche Rennen doch etwas ganz Besonderes sind oder sein werden. Naja, wie auch immer, also in der Vergangenheit und in der Zukunft auf jeden Fall. Bevor es damit losgeht, möchte ich aber einen fetten Dank an alle Supporter und all die lieben Menschen da draußen richten, die das einzige deutsche Audioprodukt mit Chlorgarantie regelmäßig unterstützen. Und zwar könnt ihr einen Euro in die virtuelle Badekappe werfen unter paypal.me/swimcast, um hier die Kosten, die da so entstehen für Berichterstattungen von der IDM oder auch von der JDM in München, dort werde ich sein, bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, bei den deutschen Meisterschaften vor Ort und all den anderen Dingen, die da so produziert werden, zu unterstützen, könnt ihr euch dort daran als Supporter beteiligen. Ansonsten auch immer wieder gerne genommen und gerne gesehen sind kritische oder lobenswerte Nachrichten unter andre@swimcast.de oder auch auf meinem Instagram-Account. Ansonsten paypal.me/swimcast, unten in den Shownotes verlinkt, könnt ihr einen Euro für einen Kaffee oder ein belegtes Brötchen bei all diesen Reisen in die Badekappenkasse werfen. Und der Swimcast ist weiterhin on Tour und das war in der zwei Wochen her in Berlin in der Schwimm- und Sprunghalle im Europapark zur Paraswim World Series und den internationalen deutschen Meisterschaften im Paraschwimmen 2026. Beiden Events durfte ich meine englischsprachige Stimme leihen. Ja, wer dort reingeschalten hat, der hat in der deutschen Version Peter gehört, meinen Kollegen, und ich durfte dafür den englischen Part übernehmen, sowohl bei der World Series als auch dann bei der IDM für die Zuschauenden in der Halle und im Livestream. Ja, und für alle, die im Paraschwimmen nicht so dicke drinstecken, so wie ich das noch vor gut einem halben Jahr war, was ist denn eigentlich die World Series und was sind die IDM? Und die World Series kann man wohl am besten vergleichen mit dem Weltcup der olympischen Schwimmer, also der Schwimmwettbewerbe der Nichtbehinderten. Wobei die World Series hier deutlich größer aufgezogen ist. Es sind wesentlich mehr Stationen, die umfassen auch den ganzen Erdball. Also es gibt Stationen in Südamerika, es gibt Stationen in Asien. Und jetzt war eben der Europa-Stop dran, unter anderem mit Berlin, Barcelona und irgendwo in Frankreich waren sie auch noch unterwegs. Könnte Paris gewesen sein, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz genau. Aber Berlin, wie auch schon bei dem Weltcup der Olympiaschwimmer, der beliebteste Teilnahmeort. Es waren ungefähr 400 Aktive dort gemeldet und das war dann auch eine entsprechend große Bandbreite an Nationalitäten, die dort aufgelaufen ist. Aus Peru, aus Mexiko, aus Spanien, Brasilien, aus Tschechien, aus der Slowakei, aus Großbritannien, aus Spanien, aus Deutschland, natürlich auch etliche zahlreiche Aktive da vor Ort gewesen. Messen sich dort also mit der Weltelite, wohingegen bei der IDM, bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft im Paraschwimmen, das Ganze als deutsche Meisterschaft ausgeschrieben ist, also der Anteil an deutschsprachigen Athletinnen und Athleten viel, viel höher ist, was dem Ganzen auch eine etwas familiärere Atmosphäre gibt als jetzt die World Series. Das kann man, glaube ich, gut und gerne so festhalten. Waren so roundabout, ich glaube, 250, 280 Aktive, die da waren, und es waren auch etliche Nationen, etliche Nationalverbände, die von der World Series direkt in Berlin geblieben sind, um die IDM noch mitzunehmen. Hatte mit unter anderem den Hintergrund, dass dadurch sich ein 6-tägiges Wettkampfevent ergibt, und das gibt es im Paraschwimmen nicht so oft, um, glaube ich, ehrlich zu sein, gar nicht so weit. Ist aber ein gutes Training für so lange Wettkampfveranstaltungen wie zum Beispiel die Paralympics oder wie zum Beispiel die Europameisterschaften, die Ende September in der Türkei stattfinden werden. Noch dazu war die IDM 2026 eine besondere Ausgabe, denn es war das 40-jährige Jubiläum dieser deutschen Meisterschaften. Die haben nicht immer in Berlin stattgefunden, die sind so ein bisschen rumgezogen in der Republik, aber jetzt seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten findet das Ganze in der Berliner SSE statt, die natürlich ideale Voraussetzungen bietet für all die Parasportlerinnen und Parasportler, die mit all ihren Hilfsmitteln dort auflaufen, seien es jetzt fahrbare Untersätze, Rollstühle oder auch Koffer. Ich glaube, es waren auch aus irgendeinem Indien, Indonesien oder irgendwo kamen die her. Die saßen auf so fahrbaren Koffern und sind damit durch die Gegend gerollert. Es war ziemlich witzig anzusehen. Naja, jedenfalls reichlich Platz für alle, die da so da sind. Und beide Veranstaltungen zusammen, waren letztes Jahr zusammen und jetzt waren sie getrennt über 6 Tage, bieten ein Zuhause für Parasportlerinnen aus aller Welt. Und da muss man sagen, das ist, glaube ich, die Kernessenz dieser Wettbewerbe. Es sind 2 Schwimmfeste über eine Woche, wo die Sportlerinnen und Sportler unter Gleichgesinnten sind, sei es jetzt im Hotel, sei es in der Wettkampfanlage. Und das macht unfassbar viel aus und ist genau aus dem Grunde ein extrem wichtiges Event, weil es Begegnungspunkte schafft, die es sonst so gar nicht gibt. Man muss sich da auch mal vor Augen halten, wir reden hier bei den Parasportlerinnen und Parasportlern nicht nur von Aktiven, die möglicherweise nur einen Arm haben oder nur ein Bein oder aus lähmungstechnischen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer, eigentlich völlig egal, spielt gar keine Rolle, aus welchen Gründen auch immer auf einen Rollstuhl angewiesen sind oder visuelle Beeinträchtigungen haben, sondern auch mit viel, viel selteneren ja, weiß ich nicht. Behinderung, glaube ich, das richtige Wort. Man tut sich da mit dem Wording manchmal etwas schwer, aber ist alles nicht böse gemeint. Also mit viel, viel schwerwiegenderen Behinderungen, wie zum Beispiel ohne Arme, ohne Beine. Giannis McDavid dort als Beispiel oder Gabriel Araujo, der Laureus-Gewinner, die dann. Ne, und da gibt es dann auch nicht so viele, die in Deutschland auf einem ähnlichen Level operieren oder wo man so einen Erfahrungsaustausch hat, ey, wie trainierst du eigentlich? Wie gehst du mit jenen welchen Situationen um? Was machst du, um besser zu werden? Denn das ist auch ganz offensichtlich geworden an der Stelle, dass das Sportliche und die sportliche Entwicklung, das ist das, was hier im Vordergrund stand und steht. Also sowohl in der Berichterstattung, sowohl in der Erzählung, als auch dort, was im Wasser passiert und im Umgang der Aktiven miteinander und der Trainerinnen und Trainer am Beckenrand. Das ist, geht wenig darum, ey, was kannst du nicht, welche Einschränkungen hast du und oh, wie extravagant ist das denn eigentlich oder wie außerordentlich ist das denn eigentlich, sondern es geht wirklich um den Sport, um die Trainingsresultate, die hier eingefahren werden sollen in all den an all den Dingen, an denen man dort so arbeitet, sei es Renneinteilung, sei es technische Aspekte und so weiter und so fort. Und da unterscheidet sich dann tatsächlich auch diese Parawettbewerbe eigentlich gar nicht von dem, was bei einer deutschen Meisterschaft oder bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften dann zu sehen sein wird. Die sportliche Leistung ist hier in den Vordergrund zu rücken und in den Vordergrund gerückt worden. Und das ist auch das, worum es geht. Wir hatten ja dann die Möglichkeiten, Interviews am Beckenrand zu machen bei den internationalen deutschen Meisterschaften. Das war eine sehr, sehr coole Erfahrung, weil ich auch immer noch der Meinung bin, das ist extrem wichtig, weil es den Sporttreibenden ein Gesicht gibt und eine Stimme und ein bisschen Charakter, neben dem, dass wie sie dort aus dem Wasser kommen und eigentlich am Beckenrand aussehen, häufig ja dann etwas maskiert mit Brille und Kappe und eigentlich relativ schwer zu erkennen. Und wiederzuerkennen vor allen Dingen. Ja, und so war das Ganze hier dort vor Ort eigentlich eine extrem spannende Erfahrung. Auch so im ganzen Wettkampfablauf als solches, der ein bisschen länger gezogen ist, dadurch ein bisschen mehr Ruhe bekommt und nicht gar so hektisch, finde ich, wie das häufig bei den monströsen Schwimmwettkämpfen sonst der Fall ist, wo mit Überkopfstarts gearbeitet wird, wo du so wahnsinnig hektisch vorlesen musst, ist das hier alles etwas langsamer, etwas gemächlicher, gibt dafür dem einzelnen Lauf, dem einzelnen Sporttreibenden etwas mehr Bühne und mehr Aufmerksamkeit. Fand ich gar nicht so schlecht, weil natürlich auch, also das, ne, wieder, wir sind hier im Parasport. Die ersten schlagen an und müssen so lange im Becken verbleiben und dort warten, bis der letzte angekommen ist. Und das wird signalisiert durch einen Pfiff des Schiedsrichters oder der Schiedsrichterin, weil ja dort im Becken dann auch visuelle Beeinträchtigte oder Sehbehinderte, Blinde unterwegs sind, im wahrsten Sinne des Wortes, die gar nicht erkennen, ob da noch jemand unterwegs ist oder nicht. Und damit man sich nicht gegenseitig im Weg rumschwimmt, bleiben alle auf ihrer Bahn. Und das kann im Zweifel auch mal so 2, 3, 4 Minuten dauern. Also das darf man nicht unterschätzen, wenn dann in so einem bunt gemischten Lauf über die 200 Meter Freistil oder über die 150 Meter Lagen meinetwegen, dann eben so große Unterschiede in den Klassifikationskategorien gegeneinander antreten. Dann gibt es auch entsprechend große Zeitunterschiede, je nach der Fähigkeit der Bewegungsausführung, wie die so ins Ziel kommen. Und dann stehen die da und kommen dann raus. Und das dauert dann schon mal eine ganze Weile. Neben dem, dass es dann mit den jeweiligen Fähigkeiten, die die Sporttreibenden dort mitbringen, auch unterschiedlich lange dauert, bis sie überhaupt aus dem Becken raus sind. In den Finals dann nochmal zusätzlich ein Stückchen länger, weil am Beckenrand noch ein Brillencheck stattfindet für alle, die visuell beeinträchtigt sind. Die schwimmen zum Teil mit Blackout-Brillen, also solche, die wirklich komplett blickdicht sind. Und das wird dann vom Schiedsrichtergespann nochmal geprüft und muss erst approved werden. Und so zieht sich das Ganze ein wenig hin. Gibt aber dem Ganzen, wie gesagt, etwas mehr Raum, mehr zu erzählen, mehr zu präsentieren und mehr die Sporttreibenden in den Vordergrund zu rücken, was jetzt vielleicht noch nicht so ganz optimal gelungen war von unserer Seite aus, vom Kommentatorentisch, so ehrlich muss man sein, weil vielleicht die Geschichten nicht so ganz bekannt sind und noch nicht so transportiert werden konnten. Aber das war schon eine sehr, sehr lehrreiche Erfahrung. Und im Wesentlichen bin ich dann dort rausgegangen nach diesen 6 Tagen und war beeindruckt, und da kann ich gar nicht meinen Hut doll genug dafür ziehen und mich tief genug verbeugen und verneigen, beeindruckt von der Zahl der Helfenden dort am Beckenrand, die, also es gehört ja fast zu jedem Aktiven, der dort teilnimmt, ein Helfer, ein Unterstützer, ein Assistent, der dafür sorgt, dass die Hauptperson ihr Hobby überhaupt ausführen kann. Und das finde ich echt krass, also weil das ja auch eine Begleitung im Trainingsprozess ist und bei allem anderen, was so stattfindet rund um diese Sportart. Jetzt da rede ich gar nicht von einer Lebenshilfe, weil echt einige von denen komplett ohne Assistenz nicht lebensfähig wären, so ehrlich muss man sein. Und das war wirklich krass zu sehen, wie viele dort sind, seien es jetzt die Tepper, die bei den visuell Beeinträchtigten das Zeichen geben, indem sie mit dem Tennisball auf den Körper schlagen, weil die Wand gleich kommt, so als Rückmeldung, oder dann bei den Menschen ohne Beine sie auf den Startblock heben oder die Rückenstarthilfe halten, weil die ohne Arme sich sonst nicht festhalten können am Beckenrand, sondern dann dort irgendwo reinbeißen oder irgendwo reingehangen werden. Das war echt krass, also das war wirklich tough. Auch spannend, irgendwo war es gewesen, das war mir gar nicht aufgefallen, aber hinterher erzählt, die Tepper, die dann die Sehbeeinträchtigten antippen, stehen ja natürlich logischerweise auf jeder Beckenrandseite einer, und ich weiß nicht, bei irgendeinem Team hatte der zweite Mann oder die zweite Frau ihren Einsatz verpasst und wurde dann ganz panisch von oben runtergerufen und legte dann Vollsprint nach unten hin. In der Zwischenzeit war der erste Tepper dann aber schon am Beckenrand rennend unterwegs auf die andere Seite, um rechtzeitig drüben zu sein, wenn der Sportler, Sportlerin dort ankam. Das sind dann so die kleinen Kleinigkeiten, die da passieren. Ja, und dann ist es so, dass wir uns dort durchgewurstelt haben, und kommen wir damit zum Sportlichen ein bisschen, denn was ich auch gleichermaßen beeindruckend fand, war tatsächlich, welchen Vortrieb so manche mit entweder nur einem Arm oder mit nur Beinen oder mit nur Armen eigentlich so generieren können. Das war echt krass zu sehen, wie sie da das ganz standardmäßig schwimmerisch das Wasser halten, nach hinten schieben und sich vorwärts drücken, auch so wasserlagenmäßig. All die Dinge, auf die man Wert legen muss beim Schwimmen, sind natürlich genauso anwendbar auf die Paraschwimmer und stellen dort eine besondere Herausforderung dar, weil der Körperschwerpunkt vielleicht woanders ist, weil die Beine nicht komplett gestreckt werden können und so weiter und so fort. Also da gibt sich ein sehr, sehr spannendes und interessantes Feld, das aber wiederum in einer Komplexität und Varietät dort auftritt, die wahnsinnig schwer zu handeln und zu transportieren ist, weil im Prinzip jede dieser 8 oder 10 Startbahnen ihre eigenen Aufgaben, ihre eigenen Herausforderungen mitbringt. Und ich finde es auch unfassbar beeindruckend, wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Sehbeeinträchtigung und sehe irgendwie bloß 5% und schwimme dann da die 200 Meter Kraul und presche einfach wild drauf los, in der Hoffnung, dass irgendwann nach 30 bis 33 Armzügen mir jemand auf den Rücken schlägt, ich das merke und nicht Vollgas in die Wand rausche. Also, boah, du brauchst schon echt Mut und viel Vertrauen und viel Lernen dazu. Und auch hier wieder, die Sehbeeinträchtigten schwimmen nicht auf einer Randbahn, weil die Gefahr, dass sie in die Fliesenwand kacheln, einfach viel zu groß ist. Und das tut richtig weh, also bis hin zu Gehirnerschütterung. Wer schon mal rückenschwimmend in die Wand geschwommen ist, der weiß, dass das echt Schmerzen sind und richtig wehtun kann. Ja, deswegen schwimmen die dann auch auf Innenbahn und nicht auf den Randbahnen. Also da gibt es auch nochmal was beim Setzen vom Meldeergebnis zu beachten und so. Und das ist wirklich beeindruckend, auch wenn ich dann so einen Yannis McDavid sehe oder so einen Gabriel Araujo, die völlig ohne Arme, ohne Beine eigentlich, oder da gab es noch andere, aber es sind die beiden bekanntesten, die dort zu sehen waren, ins Wasser springen, finde ich das A, eine unglaublich mutige Leistung. Natürlich fängt man so nicht an, das ist mir schon klar, aber boah, die Tatsache, ich könnte nicht Arme und Beine bewegen, sondern, also, dieses Gefühl sorgt für Beklemmung in mir, wenn ich mir das allein schon vorstelle. Das ist echt krass. Mir fehlt aber auch gleichermaßen völlig die Referenz, um zum Beispiel so eine Leistung realistisch einschätzen zu können. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es voll nachempfinden, was da gemacht wurde, und habe tiefen Respekt davor. Aber ich kann so diese Anstrengung nicht nachempfinden. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine und damit eigentlich sagen will. Und naja, gut, jetzt geht es ja noch dann am Ende darum, diese ganzen Wertungen miteinander zu vergleichen oder diese ganzen sportlichen Leistungen. Und das passiert sowohl beim IPC, also beim International Paralympic Committee, als auch beim DBS, beim Deutschen Behindertensportverband, auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Und das macht's auch nochmal kompliziert und schwierig. Beide orientieren sich dabei jeweils am Weltrekord in der jeweiligen Klassifizierungskategorie, also der S1 bis S14 sind die Klassifizierungskategorien, S14 sind Schwimmerinnen, Schwimmer, Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, kognitiver Beeinträchtigung, dann die S13 bis S9, glaube ich, nagelt mich jetzt nicht ganz genau drauf fest, aber S13 bis S9 sind visuelle Beeinträchtigungen und S1 bis S8 sind körperliche Beeinträchtigungen. Also ich kann einen Arm nicht richtig bewegen oder ich habe gar nicht erst überhaupt Beine mit dabei, um mich vorwärts zu bewegen und so weiter und so fort. Je kleiner die Zahl, desto größer die Bewegungseinschränkung, die dabei ist. Und die wollen jetzt alle miteinander verglichen werden und deswegen orientiert sich das ähnlich wie bei den Masters, sage ich jetzt mal, am Weltrekord in der jeweiligen Klassifikationskategorie, bei den Masters ja an der jeweiligen Alterskategorie. Naja, und dann ist gar nicht gesagt, dass der zuerst anschlägt, hat die meisten Möglichkeiten Vortrieb zu generieren, ist deswegen am schnellsten, ist aber möglicherweise gar nicht so nah dran am jeweiligen Weltrekord wie jemand mit einer niedrigeren Klassifizierung, der natürlich deutlich langsamer ist, aber deutlich besser in seiner jeweiligen Klassifizierungskategorie, und der gewinnt dann eben das Rennen. Und so bleibt es eigentlich bis zum Ende spannend, bis wirklich alle da sind. Also man kann nicht einfach, ja, wenn die ersten drei da sind, abschalten und sagen, gut, habe ich gesehen, sondern muss den Rest noch so im Blick behalten. Auch hier, ne, die Verfolgbarkeit in der Halle der jeweiligen Leistungsentwicklung oder wie nah, wie weit ist jemand noch weg, ist durchaus eingeschränkt und bietet reichlich Optimierungspotenzial. Und da haben die IPC und die DBS-Punkte, also vom Paralympic Committee und vom Deutschen Behindertensportverband, unterschiedliche Referenzen, und da gibt es auch noch Multiplikatoren, das ist alles einigermaßen kompliziert, so dass die Punktewertungen nicht identisch sind. Also jemand, der beim DBS gewinnt, muss nicht gleichzeitig in der IPC-Wertung gewinnen. Also wer die World Series gewinnt, kann mit der gleichen Zeit bei den internationalen deutschen Meisterschaften im gleichen Feld, wo alle die gleiche Zeit schwimmen, nur Zweiter werden. Okay, nehmen wir so hin, ist ein Dreithema, ist ein Feld, gehört woanders hin. Aber das macht es dann ein bisschen schwieriger. Aber so die grundsätzliche Idee, dass dadurch Leistungen vergleichbar gemacht werden, ist schon ziemlich faszinierend und natürlich auch befürwortenswert im Sinne des Wettbewerbs. Wobei ich immer das Gefühl hatte, so dieses Sportliche, wer gewinnt jetzt eigentlich, ist schön, ist ein nice to have, steht aber gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern wirklich viel mehr der Wettbewerb gegen die eigene Vorleistung und gegen die eigene persönliche Bestzeit. Ferner war dann die deutschen Meisterschaften in meinem Empfinden deutlich leistungsstärker, vor allen Dingen, wenn man das an den jeweiligen Rekorden, Weltrekorden, Kontinentalrekorden oder deutschen Rekorden misst, gab es bei der IDM deutlich mehr zu feiern und zu jubilieren und zu bekannt zu geben, als das bei der World Series war. Und das spricht, glaube ich, auch nochmal für die Stimmung, die so bei der IDM war, die für mich deutlich leistungsförderlicher war als das doch etwas sterilere World Series Event. Wir haben die Deutschen sich jetzt geschlagen, sehr, sehr gut, würde ich sagen, war ja mein erstes Para-Event und so richtig Einblick hatte ich nicht, aber es gab eine Vielzahl an Qualifikantinnen und Qualifikanten für die Europameisterschaften Ende September in der Türkei auf deutscher Seite, auch gerade so im Jugendbereich, also sprich Jahrgang 2010, 2009, 2008 waren zahlreiche Normunterbietungen dabei. Und da können sich die Schwimmerinnen und Schwimmer auch glücklich schätzen, dass es überhaupt Europameisterschaften im Paraschwimmen gibt. Denn als kleine Seitennotiz, Randnotiz, die Leichtathleten haben gar keine Para-Europameisterschaften dieses Jahr. Es war eine kurze, aber doch für mich sehr schockierende Meldung, die da rumgeisterte. Und das, glaube ich, illustriert ziemlich gut, welchen Stellenwert der Parasport denn eigentlich so im Moment so in der Gesellschaft hat, nämlich keinen allzu großen. Bei den Leichtathleten keine Para-Europameisterschaft in diesem Jahr, die Schwimmer hingegen im September in der Türkei dann auf europäischem Top-Level unterwegs. Sind dann auch einige Namen, die hängen geblieben sind, weil sie immer wieder aufgetaucht sind. Es ist ein Jeremy Füllgraf, es ist eine Johanna Döhler, eine Nisanur Kukabasch, ein Balint Kösek-Wari, die ich auch zum Teil dann am Sonntag, am letzten Wettkampftag, es war der Dienstag, nochmal interviewen durfte, am Beckenrand, die dort etwas zu ihren Rennen gesagt haben. Das war spannend und auch da sehr interessant, die mal kennenzulernen und in Kontakt zu treten. Natürlich auch eine besondere Situation, weil in der Parawelt bei uns nichts vor. Kennt mich jetzt keiner, so, bin ich völlig unbekanntes Gesicht. Und dann steht man da am Beckenrand und holt so eine Johanna Döhler ab, die nur die Stimme vielleicht schon mal gehört hat in der Halle und muss dann dort in aller Kürze versuchen, eine Beziehung aufzubauen und sie davon zu überzeugen, dass jetzt eine coole Idee ist, hier mal ins Mikrofon zu sprechen und sich zum jeweiligen Rennen zu äußern. Auch eine Situation, die jungen Aktiven noch nicht so oft mitgemacht haben, jetzt hier aber das erste Mal durften. Und ich glaube auch, dass, meinen Augen haben sie sich da sehr, sehr gut geschlagen. Natürlich völlig überragend müssen wir sprechen über Taliso Engel, der am letzten Wettkampftag über die 50 Meter Brust einen neuen Weltrekord schwamm. Eine 28.01 steht da für ihn jetzt zu Buche. Gleichzeitig auch Bestzeit gewesen. Das war ein überragendes Rennen, war für mich auch eigentlich das Rennen. Die 200 Brust von ihm waren auch überragend, aber die 50 Meter im Finale, die haben mich richtig weggebammt. Also damit habe ich wirklich gar nicht gerechnet. Es war 4 Zehntel schneller als auch im Vorlauf und fast 3 Zehntel schneller als seine alte Bestzeit. Und nach 50 Metern ist das ein richtiges Brett. Das war eine klasse Leistung. Und gleiches gilt natürlich für Elena Semetschin, die über die 100 Meter Brust am Wasser war. Am Sonntag, am Muttertag, das erste Mal wieder. War bei der World Series schon am Start, aber am Muttertag haben wir sie dann interviewt. 1:16 geschwommen, nur 3 Sekunden über ihre Bestzeit, 7,5 Monate nach Geburt, musste dann den Rest des Wettkampfes auch leider absagen, weil das Neugeborene krank geworden war. Die Leiden einer Mutter. Ja, genau. Also soweit zu den Para-Wettbewerben dort in Berlin für 6 Tage. Ein Disclaimer möchte ich aber tatsächlich noch dranhängen hier am Ende, weil ich finde, in eine Falle darf man bei all dieser sportlichen Leistungsfähigkeit und bei all den tollen Leistungen, die dort gezeigt wurden, nicht tappen. Und ich finde, das ist die Glorifizierungsfalle. So habe ich das genannt. Denn es sind sportlich super spannende Leistungen gewesen, super spannende Wettkämpfe und die Parasportlerinnen und Sportler holen sich unfassbar viel Selbstvertrauen durch diese sportliche Bewegung. Und Schwimmen ist eine so krass intensive Geschichte an der Stelle, weil die wirklich jeder machen kann. So, das haben wir dort gesehen und das ist dort eindrucksvoll bewiesen und demonstriert worden. Das kann, jeder kann schwimmen. So, du brauchst nicht viel dafür. Mit Volleyball oder Fußball sieht's schwierig aus. Oder was weiß ich, Bogenschießen, name it. Ja, selbst Schach wird mit einigen Behinderungen schon schwierig. Aber Schwimmen geht immer. Und trotzdem, so beeindruckend diese Leistungen sind und so selbstverwirklichend diese Schwimmwettbewerbe sind und genau aus dem Grund so eine immense Bedeutung haben, diese Teilhabe, die dort stattfindet, diese Möglichkeit, sich zu messen in diesem Community-Event, in diesen gleichgesinnten Treffen, haben der Großteil der dort Teilnehmenden im Alltag massive Probleme und sind eingeschränkt. Das darf man nicht vergessen an der Stelle. Nur weil sie jetzt die 100 Meter Freistil in 1,45 schwimmen statt in 1,47, heißt das noch lange nicht, dass der Alltag deswegen viel problemloser gemeistert wird, nämlich gar nicht. Es hat damit gar nichts zu tun. Es ist super viel Selbstvertrauen, total wichtig, aber man darf jetzt nicht in die Glorifizierungsfalle tappen und sagen, okay, es ist alles in Ordnung, weil das ist es für die Sportlerinnen und Sportler, die dort antreten, in den Alltagssituationen nicht. Spielt hier in diesem Sportkontext absolut gar keine Rolle und gehört dort nicht thematisiert und nicht hin und nicht auf die Bühne, sondern es geht hier wirklich um die sportliche Leistung, ganz wichtig, aber abseits des Beckenrandes wird das dann schon wieder schwieriger. Fazit, würde ich das wieder machen? Ja, auf jeden Fall. War cool, hat Bock gemacht und da ist noch viel, viel Potenzial, was man auch besser machen könnte. Und von daher hoffe ich mal einfach, dass ich da nächstes Jahr wieder am Beckenrand sitzen werde und das Ganze dann nochmal etwas besser bewerkstelligen darf. Soweit aus Berlin, wir kommen zu den News der vergangenen Woche. Ja, die News der vergangenen Woche sind vielleicht eher die News der kommenden Woche beziehungsweise des jetzt kommenden Wochenendes, denn am Sonntag finden die Dopingspiele statt. Doping kann man hier in Anführungsstrichen setzen oder nicht, je nachdem, wie man das Ganze so definiert. Die Enhanced Games werden auf jeden Fall in Las Vegas stattfinden. Und diese Games, also wenn man dort mal auf die Homepage geht, www.enhanced.com, glaube ich, ist es, dann sind diese Games, die dort am Sonntag stattfinden, nur ein Teil einer ganzen Marketingmaschinerie. Das muss man sich nochmal vor Augen halten. Dort werden, also am Sonntag werden in insgesamt 3 Wettbewerben irgendwelche Sieger gesucht. Sei es drum, Gewichtheben, Leichtathletik, Schwimmen. Wenn man auf die Homepage geht, dann gibt's dort auch noch irgendwo den Strongman. Gibt zwar keine Teilnehmenden für. Und generell, wenn man sich durch diese Homepage durchklickt, dann ist das Sportliche schon beinahe stümperhaft, grotesk stümperhaft aufgezogen. Weil ganz, ganz viel dreht sich darum, ey, welche Supplements verkaufen wir denn, mit welchen Mittelchen kannst auch du besser werden, mit welchen Pillen oder Tabletten kannst du deine Leistung steigern, womit kannst du dich selbst optimieren, was ist das Protokoll dahinter, wie wirst du eigentlich betreut, guck mal hier, kauf dies, kauf jenes, kauf welches. Und dieses Sportwettbewerb ist nur das Vehikel am Ende des Tages, um Supplements zu verkaufen. Also eigentlich genau das, was ich, glaube ich, vor einem Jahr oder so schon mal gesagt habe. Und abseits der Männer-Schwimmwettkämpfe, muss man auch sagen, wird das ganze Ding schon ziemlich dünn mit Athletinnen und Athleten. Vorne auf der Titelseite oder bei Games ziemlich prominent steht irgendwo dann im Text so, ja, 50 Athleten haben wir dafür gewinnen können. Schaut man etwas tiefer rein, dann stellt man schon mal fest, naja, es sind in Anführungsstrichen nur 42. 18 fürs Schwimmen, 13 für die Leichtathletik und 11 fürs Gewichtheben. Und da kann man sich jetzt auch schon mal streiten, weil ich glaube, beim Gewichtheben ist es am offensichtlichsten, weil ich möchte jetzt nicht sagen, dass es technisch nicht anspruchsvoll ist, aber es ist von allen hier genannten vielleicht die technisch am wenigsten anspruchsvollste Sportart und die, wo es am meisten auf Kraft und Explosivität und Power ankommt, dass du dort mit steigernden Mittelchen besser wirst und möglicherweise einen Weltrekord aufstellst oder mehr hebst, als jemals jemand anders zuvor gehoben hat. Naja, ist jetzt low level. Der einzige Coach, der auch irgendwie so in Erscheinung tritt, ist Brad Hawk bei den Schwimmern, bei den Leichtathleten und bei den Gewichthebern. Es ist mir gar nicht untergekommen, wer da eigentlich so die sportliche Leitung trägt oder ob die Athletinnen und Athleten sich selber trainieren, I don't know. Generell ist das Schwimmen hier krass übervermarktet im Vergleich zu den anderen beiden Sportarten, die da noch ausgeführt werden. Und passenderweise dazu hat sich Brad Hawk jetzt auch mit Glatze und weißem Bart dort gezeigt und stilisieren lassen, ganz im Stile eines alten, weisen Lehrmeisters. Mit Sicherheit auch kein schlechter Trainer, macht sich hier aber wenig Freunde mit. Aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden, die dort sich angemeldet haben und teilnehmen. Das Ganze findet statt in Las Vegas und da ist jetzt extra eine Arena dafür gebaut worden für die drei Sportarten. Auf der Home, also jetzt wird da auch schon eine ganze Weile Werbung für gemacht, zumindest bei Social Media, wo das Ganze zu sehen sein wird auf diversen For-Free-Streaming-Portalen, da wo jeder irgendwie streamen kann, sprich auf Twitch, auf Kick, auf YouTube und auf Roku. Noch nie gehört, für den nordamerikanischen Markt jedenfalls nichts, was irgendwo hinter einer Bezahlschranke zu sein scheint. Es ist frei streambar. Wenn man auf den Twitch-Kanal von Enhanced Games guckt, den gibt es schon, das stand heute Donnerstagabend, also 3 Tage vor dem Event, 16 Follower. Das illustriert vielleicht auch ziemlich gut, wie groß so das öffentliche Interesse an diesen Wettbewerben ist und ich bin gespannt, wie diese Arena gefüllt wird oder voll sein wird dann am Sonntag, die dort ist, wie viele Sitzplätze das überhaupt gibt. Denn ein Hinweis auf irgendwelche Tickets, die irgendwo zu erwerben sind für dieses Event, finde ich nicht. Also nicht auf einer Homepage, nicht auf sonst irgendwo. Vielleicht nur vor Ort an der Abendkasse. I don't know. Keine Ahnung. Aber es unterstreicht nochmal, wie stümperhaft eigentlich dieses sportliche Event an sich aufgezogen ist. Es wird ein riesen Showprogramm geben. Ich meine, irgendwo gesehen, oh, nagel mich jetzt nicht fest, wird viel Musik vorher, hinterher, viel Moderation und Eventisierung geben. Ganz amerikanisch, der sportliche Teil wird am Ende nur ganz kurz sein, zumal auch die Wettbewerbe ja so aufgezogen sind, dass da Teilnehmende überhaupt dabei sind, sprich 50 und 100 Meter Freistil, 50 und 100 Meter Delfin. Bei den Männern, bei den Frauen sind schon deutlich weniger Schwimmwettbewerbe und so weiter und so fort. Also, ja, so richtig konsistent ist es vielleicht nicht, aber muss ja auch gucken, wenn du keine Starter hast, dann kannst du es halt auch nicht machen. Naja, und am Ende geht's dann, glaube ich, hier gar nicht, also es geht um das Vehikel, das ist die PR-Maschinerie, dieses Sportliche, auch die großen Namen mit einem Ben Proud, mit einem Cody Miller, mit einem Hunter Armstrong, der unprotokolliert, ohne Enhancements daran teilnehmen wollte an den Games, gucken, ob er wirklich auf dem Startblock stehen wird oder ob es da noch größere Strafen gibt, die hier auf der Jagd sind nach Zeiten von World Aquatics, die es zu unterbieten gilt. Das werden dann natürlich keine Weltrekorde, sondern am besten, am ehesten noch irgendwie Enhanced Records, wenn man das so nennen will. Aber alles nur als Vehikel für die Doku. Und da kommen jetzt auch schon die ersten raus. Welche Supplements sind denn hier eigentlich genommen worden? Und das Ganze wird jetzt auch immer weniger verschleiert als medizinischer Trial beworben. Kontrollgruppe und Untersuchungsgruppe. Die einen kriegen was, die anderen kriegen nichts. Wie wirkt's denn? Was haben wir gemacht? Wie sind wir zu diesen Leistungssteigerungen gekommen? Und dann kann man dann auch auf der Homepage halt kaufen, unter anderem personalisiertes Testosterontherapie, NAD-Plus-Supplements, die für die Energiegewinnung ganz wichtig sind. Wer nochmal einen Vortrag von mir zu HIIT-Training gehört hat, weiß das. Und dann kann man sich für 100 bis 200 Euro Dollar pro Monat und Supplement, wohlgesagt, pro Supplement, eindecken, wo es dann gilt, täglich irgendwelche Tabletten einzunehmen, je nachdem, in welchem Alter man sich fühlt. Mit 80 wäre ich da vielleicht bereit dafür, mit Mitte, Ende 20 irgendwie eher nicht so. Naja, und jetzt lasst euch dann zu guter Letzt vielleicht auch einfach nicht einreden, dass die Welt von der Enhanced Games irgendwie anders wäre als die von World Aquatics, weil auch bei Enhanced Games gibt es ein Regelwerk. Wer darf teilnehmen? Was musst du machen? In welchen Protokollen musst du stecken, um daran, also kannst du jetzt nicht dich in Deutschland oder wo auch immer vollknallen mit Testosteron und Steroiden und dann da als vollgepumpter Arnold Schwarzenegger, weil ich keine anderen Bodybuilder kenne, vollgepumpter Arnold Schwarzenegger auf den Startblock steigen und nach 50 Metern mit beiden Waden krampfend ins Ziel schwimmen, in der Hoffnung, dass du schneller bist als alle anderen. So wird das wohl nicht laufen. Und dann ist sie eigentlich auch alles viel nur Augenwischerei. Viel spannender allerdings, die NADA hat sich jetzt inzwischen auch positioniert, weil die nationale Anti-Doping-Agentur, zeitlich ziemlich passend, das mag dann gar nicht an Zufall glauben, ehrlicherweise, hat jetzt auch eine Kampagne gestartet, nämlich Dein Sport, Deine Entscheidung. Und wenn euch mein Gerede hier schon nicht überzeugt, dann kommt jetzt ein Autoritätsargument von Andreas Krieger. Der gute Mann hieß früher mal Heidi Krieger, war Kugelstoßerin in der DDR und Europameisterin von 1996 unter dem Namen Heidi Krieger, hat 97 eine Geschlechtsangleichung vornehmen lassen, deswegen jetzt Andreas Krieger. Und er wird dort bei dieser Veranstaltung von der NADA mit diesem wundervollen Zitat, und dem kann man nichts hinzufügen, weil dort steckt einfach alles drin, was diese Enhanced Games so verwerflich macht. Zitiert: Sicheres Doping gibt es nicht. Wir bekamen, damals in der DDR, wir bekamen unterstützende Mittel vom Trainer und wurden damals medizinisch betreut. Und trotzdem bin ich krank geworden. Doping hat mein Leben nachhaltig verändert. Medikamente sollten dazu dienen, Krankheiten zu heilen, nicht dazu missbraucht zu werden, um den Körper über seine Grenzen hinaus zu manipulieren. Für kein Geld der Welt bekomme ich meine Gesundheit zurück. Und exakt das ist das Problem. Die sind jetzt alle heile, die sind jetzt alle gesund, die sind alle überwacht. Toll, großartig, super, hurray, schön, es freut mich für euch, ist supi. Aber in 10 Jahren weißt du nicht, ob dein Herzmuskel vielleicht verdickt ist. Da weißt du nicht, ob der Herzinfarkt, den du mit Mitte 40 erleidest, auch gekommen wäre, ohne die damaligen Enhancements. Und Marius Kusch hat in der Galileo-Doku, wo er gesagt hat, beziehungsweise seine Frau war das dann, haben sie gesagt, ah, so ein bisschen Bedenken haben wir schon, weil du kriegst vielleicht Testosteron, du kriegst vielleicht Steroide, die sind nachgewiesenermaßen, können die unfruchtbar machen. Wir haben dein Sperma mal lieber einfrieren lassen, bevor wir jetzt hier irgendein Bummens machen und dann später Kinder wollen und nicht können. Also da ist Angst da und offensichtlich nicht so richtig Vertrauen, dass da alle wissen, was sie tun. So, und dann lebt man halt in dieser Scheinwelt. Also, vielleicht sollte man auch nicht, ein Zitat, was mir da immer wieder einfällt und ich, ist vielleicht kein Mann, den man allzu oft zitieren sollte, aber El Bundy, ja, wir tauchen tief ein in die Sitcoms der 90er. El Bundy hat irgendwann mal gesagt, gab es ja auch schon mal so einen riesen Steroidskandal, wo alle aufgepumpt waren bis Oberkante Unterlippe und dann die Bälle da über die Zäune geprügelt haben mit ihren Holzschlägern. War, glaube ich, gar kein Holz mehr, aber ist auch egal, mit ihren Kunststoffkarbonen, wie auch immer, Schlägern. Sagte er dann damals, ich glaube, die Leute würden verdammt viel Geld dafür zahlen, wenn irgendein vollgepumpter oder Roboter den Ball mit 300 Meilen pro Stunde gegen einen Zaun drischt. Da hat er nicht Unrecht. Absolut. Also, ich glaube auch, die Menschen würden verdammt viel Geld dafür zahlen. Ist das ethisch und moralisch okay? Nein, ist es nicht. Auf gar keinen Fall. Never ever. Niemals. Niemals. So, und da haben wir schon mal lange Litanei hier gehalten, beziehungsweise ich, über wer wird das dann wohl machen? Naja, die sowieso arm dran sind, die aus irgendeiner Falle raus wollen und so weiter und so fort. Also es werden nicht, so sind Menschenexperimente und es sind Experimente am Körper, gibt genug, guckt euch die ganzen Doping-Dokus an, die es da gibt. Es gibt kein sicheres Doping an der Stelle oder Enhancement. Also wenn du Testosteron nimmst, greifst du unverhältnismäßig in den Stoffwechsel ein als gesunder Mensch. Das tut man einfach nicht. So, ist Quatsch, das lässt man, weil die Nebenwirkungen einfach völlig unkontrollierbar sind. Naja, und mit dabei in dieser, oh Gott, nein, also wir streichen mal die letzten 3 Sekunden. Nicht mit dabei in diesem Dopingpool, auf gar keinen Fall. Wir gehen zurück. 5 Schritte zurück zur NADA-Kampagne. Dein Sport, deine Entscheidung. Mit dabei von schwimmerischer Seite bei dieser Anti-Doping-Positionierung ist auch Joscha Salchow, der auch noch ein sehr schönes Zitat gesagt hat, nämlich, wir befinden uns an einem Punkt, der für die Zukunft des Sports, wie wir ihn kennen, entscheidend ist. Im Kontext mit unserer Geschichte und Vorstellung von Sport und auch der Verantwortung, die wir Athletinnen und Athleten als Vorbilder einnehmen möchten, ist diese Bewegung der Enhanced Games eine Schande für den Sport. Also er referenziert ja auch ganz, ganz klar auf die Doping-Vergangenheit, die es in der Bundesrepublik Deutschland, vorrangig aufgedeckt in der DDR, aber auch die BRD war mit Sicherheit nicht schadlos, gibt und gab. Und da gehört tatsächlich eine gewisse historische Verantwortung dazu und aus dem Grunde stehe ich diesen ganzen Enhanced Games auch sehr zwiegespalten gegenüber und beleuchte die und bewerte die hier auch so unfassbar kritisch. Ignorieren können wir sie nicht mehr, dafür sind sie zu sehr in der Öffentlichkeit und zu sehr irgendwo Thema, auch bei den diversen sportartenübergreifenden Formaten und Portalen. Ja, und wenn euch irgendjemand mal darauf anspricht, dann bekommt ihr hoffentlich auch hier eine kleine Argumentationshilfe an die Hand, warum die zu verteufeln, will ich vielleicht gar nicht sagen, warum die äußerst kritisch zu betrachten sind. Gut, kommen wir damit zu den dopingfreien Wettkämpfen. Machen wir mal einen Deckel drauf. Wir werden dann nächste Woche dann drüber sprechen, was da jetzt eigentlich passiert ist in Las Vegas, in dieser tollen, neu gebauten oder extra dafür hergerichteten Arena. Dopingfreie Wettkämpfe 2027 könnt ihr im Rahmen des Deutschen Schwimmverbandes erleben. Bei den deutschen Meisterschaften. Zettel, Stift raus schon mal, die Check24 oder HRS, wie auch immer, wo auch immer ihr euer Hotel bucht. Homepage öffnen zu den Deutschen Meisterschaften 2027 vom 22. bis 25.04. jetzt schnell Hotelzimmer sichern. Die Deutschen Meisterschaften im schwimmerischen Mehrkampf, hier geht es eher um Urlaubstage, weil wo die stattfinden werden, ist noch völlig ungeklärt. Die Deutschen Meisterschaften im SMK 2027 gibt es vom 11. bis 13.06. Ja, sind wieder nur 3 Tage, aber keiner weiß ja, wie das Programm aussehen wird. Und dann gibt es noch die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften 2027, die werden stattfinden vom 15. bis 19.06.2027. Ja, wieder nur 1 Tag Pause zwischen dem Schwimmmehrkampf und den Jahrgangsmeisterschaften, die enden dann wieder auf und so weiter und so fort, ist mir ja völlig Wurst. Bucht jetzt euer Hotelzimmer schnell, bevor alle anderen Vereine schon ein Kontingent sich gesichert haben. Ja, und damit sind die Wettkämpfe da auch terminiert und wir kommen zu den Wettkampf-Highlights des vergangenen Wochenendes. Und hier richtet sich der Blick ins Dortmunder Südbad zu den NRW-Jahrgangsmeisterschaften und dort betrat eine Sportlerin in ihrem Heimatbecken quasi die Bühne, die wir auch bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften sicherlich sehr, sehr oft nennen werden. Im Jahrgang 2012 auf der Frauenseite von der SG Dortmund ist es Talia Tock, die sich über die 50 und 100 Meter Freistil jeweils auf Platz 2 der Bestenliste schwamm, ganz knapp nur über ihrer Bestzeit, und über die 50 und 100 Meter Delfin auf Platz 1 beziehungsweise auch auf Platz 2 der deutschen Bestenliste jeweils mit Bestzeit sich positioniert hat, jetzt hier 3 Wochen vor den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Und dann gab es noch einen zweiten Frauennamen, der dort auftauchte, nämlich der von Lara Vandenherz, die zu den deutschen Meisterschaften ganz plötzlich wieder da war und jetzt im Dortmunder Südbad auch wieder das Schwimmbecken, das Wettkampfbecken berührte. Neuer Verein, neues Glück ist da der Name bei Lara jetzt für die SG Essen. Am Start schwimmt sie sich auf Platz 1 der Bestenliste über die 50 Meter Delfin und die 50 Meter Rücken. Und auch von ihr, Jahrgang 2010, werden wir sicherlich bei den DJM in Berlin noch etwas mehr hören. Berlin auch das Stichwort, es sind noch 2,5 Wochen bis zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften und da sind verständlicherweise jetzt gerade die Leistungen alle in so einem kleinen Loch drin, gerade bei den Jahrgangssportlerinnen und Sportlern, weil die jetzt mitten in der Taper in der Erholungsphase sind, im Leistungsloch, da ist der Körper ziemlich auf und regeneriert sich gerade, da kann man nicht so die ganz großen Dinge erwarten, nicht bei den NRW-Meisterschaften und so weiter und so fort. Die bekannten Namen schwimmen trotzdem weiter vorne mit, darüber sprechen wir dann in der DJM-Vorschau etwas intensiver, da sind auf jeden Fall einige schöne Duelle denkbar. Auf eine Leistung möchte ich aber nochmal das Spotlight richten, nämlich die Staffel der Wasserfreunde 98 von Hannover, die sich in die deutschen Rekordlisten eingetragen haben. Und herzlichen Glückwunsch an Alina Meyer, Anisa Sabovic, Josefine Müller und Seike Schlump, die jetzt einen neuen deutschen Rekord für Vereinsstaffeln über die 4x200 Meter Schmetterling aufgestellt haben. Trommelwirbel, herzlichen Glückwunsch. Ja, und da sind zwei junge, aufstrebende Aktive mit dabei, mit Alina Meyer und Josefine Müller, beide im Jahrgang 2010. Alina jetzt auch für die Junioren-Europameisterschaften nominierte, die zusammen mit 2 arrivierten Kräften, Seike Schlump, Anisa Sabovic, die alte Bestmarke um nahezu 10 Sekunden gedrückt haben. 9, 26, 54. Jetzt die neue Bestzeit, die alte Staffel-Bestmarke stammte von der SSG Samax-Ritter aus dem Jahr 2009, wenn ich das richtig im Hirn habe, und war eine 9,36. Eine Schnittzeit von 2 Minuten 21, also hier für die 4 Frauen, vor allen Dingen Alina vorneweg mit einer 2,20. Ziemlich flott unterwegs gewesen. Also es gibt einen neuen deutschen Rekord in dieser Woche. Herzlichen Glückwunsch. Und damit kommen wir zur Wissenschaft der Woche. Und in der Wissenschaft der Woche lernen wir etwas darüber, warum manche Rennen in der Vergangenheit und in der etwas ganz Besonderes waren und auch in der Zukunft noch ganz besonders sein werden und bei welchen Rennen, bei welchen Wettkämpfen im Freistilschwimmen sich das Zuschauen am meisten lohnt, also so aus Entertainment-Gründen, weil da wahnsinnig viel innerhalb dieses Rennen passiert. Und wir tauchen damit ein in ein völlig neues Feld und dieses Wortspiel mit dem Eintauchen war durchaus gewollt. Nun ja, den Link zu der gerade jetzt gleich vorgestellten Studie findet ihr übrigens auch unten in den Shownotes, das ist Open Access, da gucke ich jetzt mal in den letzten Folgen, Monaten, Jahren immer mal mehr drauf, dass ihr das auch selber nochmal nachlesen könnt, wenn ihr sagt, das glaube ich aber nicht, was er erzählt, da hat er doch irgendwas falsch verstanden, oder B, das kann nicht alles gewesen sein, da steckt noch was drin, oder C, das will ich nochmal selber lesen, weil vielleicht lerne ich dann nochmal etwas mehr dazu oder kann mich ein bisschen mehr in so diese wissenschaftlichen Denkweisen einarbeiten. Und der Titel der hier vorgestellten Studie ist wie folgt. The influence of tactical positioning on performance in World Championship Freestyle Swimming. Das Ganze wurde untersucht und vorgestellt von Craig Staunton, Jesus Ruiz Navarro, den kennt man vielleicht, Peter Edholm, Dennis Peter Born. Born ist auch ein einigermaßen bekannter Name. Ich weiß nicht, ob Dennis Peter hier derjenige ist oder ob es da mehrere von gibt. Veröffentlicht im Jahre 2025 in Frontiers in Sports and Active Living. Die Forschenden kommen hier aus Schweden, Spanien und der Schweiz. Also ein internationales Konglomerat an geballtem Wissen, das sich hier zusammengetan hat. Worum geht's? Was ist die Motivation dieser Untersuchung? Ist traditionell so das, womit wir einsteigen. Ich möchte vielleicht mal den Spieß umdrehen und einen Vorzeichenwechsel vornehmen und viel eher sagen, worum geht es in dieser Studie nicht? Jetzt möchte man nämlich sagen, ey, wenn es um den Einfluss von der Positionierung auf die letztendliche Leistung in im Welt, also im Kraulschwimmen auf Weltniveau geht, oh Gott, schnell on the fly hier den englischen Titel übersetzen. Also wenn es um den Einfluss der taktischen Positionierung auf das letztendliche Ergebnis im Freistilschwimmen auf Weltniveau geht, möchte man ja meinen, ja, wir reden jetzt hier über Zwischenzeiten, über Pacing, wie viel Zeitverlust von der ersten zur zweiten Rennhälfte und so weiter. Nein, das machen wir nicht. Wir reden nicht über Pacing, wir reden nicht über Renneinteilung, wir reden nicht über Zeiten, sondern stattdessen, wie verschieben sich die Positionen in diesem Achter- oder Zehnerfeld in den Vorläufen und Finals. Halbfinals haben sie ausgeklammert, weil es sie nicht überall gibt, deswegen haben sie sich nur Vorläufe und Finals angeguckt. Und ich habe in diesem Paper mal wieder gemerkt, dass ich so echt eine Liebe zum Vorwort habe. Das sind manchmal sehr, sehr zäh, 2-3 Seiten vorneweg, die es dazu durchzuackern gilt, wo das Forschungsfeld einmal in aller Kürze vorgestellt wird. Aber dort findet man häufig so kleine Nuggets und Gimmicks, wo bisherige Erkenntnisse mal so gedroppt werden, wo du denkst, wow, okay, krass, dazu gab es eine Studie und das kam dabei raus. Und so war es auch hier. Vielleicht nochmal 2 Schritte zurück, um alle einzuholen. Die Vorläufe, die ausgetragen werden im Schwimmsport, definieren ja am Ende, in welcher Bahn im Finale am Ende geschwommen wird. Also der Schnellste aus den Vorläufen schwimmt auf Bahn 4, zweitschnellste Bahn 5 und so weiter und so fort. Und der Achtplatzierte aus den Vorläufen dann eben auf Bahn 8. Nagel mir, ich glaube, müsste Bahn 8 sein. So. Die Mittelbahnen sind hierbei im Vorteil, die Bahnen 4 und 5. Zum einen aus hydrodynamischer Perspektive, weil es weniger Turbulenzen gibt, und aus taktischer Perspektive, weil sie eine bessere Übersicht über das Feld links und rechts von ihnen haben. Beides vielleicht etwas fraglich, aber die Forschenden zitieren hier diverse Studien und sagen, zum Thema Hydrodynamik ist es so, dass wenn du hinten dran schwimmst, also nicht in Führung liegend bist, dann hast du trotz dieser wellenbrechenden Leinen, die dort reingezogen werden, störende Wellen, also störende Einflüsse von den Nachbarbahnen, die unter anderem das Wasserfassen behindern, die die Wasserlage beeinflussen, die den Catch etwas schwieriger machen, also das Wasserfassen am Anfang und generell so die ganze Bewegung etwas anders aussehen lassen, ineffizienter werden lassen, als wenn du vorne wegschwimmst. Das ist hier der Grund, weshalb ich behaupte, Weltrekorde werden eigentlich nur noch aufgestellt, wenn jemand alleine weit vorne wegschwimmt und nicht mehr in einem engen Zweikampf oder Dreikampf. Genau, sicherlich ein Argument mit diesen Wellen von den Nachbarbahnen, dass man so bei U13-Wettkämpfen vernachlässigen kann, aber wir reden hier von Weltklasse-Kraulschwimmen und wir mal so ein auch wer sich mal so ein DM-Finale angeguckt hat und dann neben den Aktiven wirklich selber stand, der fühlt sich schon häufig ziemlich, ziemlich winzig. Aber diese Hydrodynamik oder die Wellen der Nachbarbahn können auch ein Vorteil sein, nämlich das Drafting, das sogenannte. Wir alle erinnern uns an Jason Lisek, Olympia 2008, der auf der Welle des Franzosen neben ihm gesurft ist, dadurch Energie gespart hat. Und damit argumentieren die Forschenden hier auch und sagen, ey, es gibt Studien, die sagen, wenn du so auf Hüfthöhe neben deinem Konkurrenten schwimmst, 1 Meter neben dem Konkurrenten, 50 Zentimeter bis 1 Meter hinter dem Konkurrenten, das ist so ungefähr Hüfthöhe, so Pi mal Daumen, dann hast du 6-7% weniger Widerstand als der Führende. Und das macht richtig was aus. Und da müssen wir gar nicht so weit nach Peking 2008 gucken, da können wir auch auf Sydney Savannah Ferch bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften 2025 gucken, die zusammen mit Julia Ackermann an der gleichen Welle schwamm, an der gleichen Leine und dort auch aus dem Drafting den ein oder anderen energetischen Vorteil gezogen hat. Und diese hydrodynamischen Effekte haben einen großen Effekt, vor allen Dingen in den Sprintstrecken, da wo es viele Wellen gibt, wo viel gepowert wird, wo viel Bewegung drin ist. Denn, das ist dann das, was auch schon in vorangegangenen Studien erkannt wurde, die Positionierung, die bei 15 Metern existiert, die Reihenfolge, die da ist, ist sehr, sehr oft identisch dann auch mit dem Zieleinlauf. Weil hohes Tempo macht viele Wellen und Störungen, behindert die Konkurrenz. Also wenn du nach 15 Metern, 20 Metern vorne liegst, hast schon mal ganz gute Karten, dass du auch irgendwo in Führung liegend das Ding beenden wirst. Zweiter Vorteil, den man auf den Mittelbahnen mitnimmt, war ja dann die Taktik, weil man bessere Übersicht hat nach links und rechts und entsprechende Möglichkeiten auf Veränderungen, auf Angriffe, auf Attacken aus dem Feld zu reagieren, wird eigentlich ehrlicherweise nur relevant bei vielleicht 4, 8, 1500 Metern. Meiner Meinung nach aber dieses ganze Pacing, diese ganze Renneinteilungstaktiererei hoch individuell. Wir werden später nochmal ganz am Ende darauf kommen, weshalb, glaube ich, dieser Taktikaspekt auf der Mittelbahn eigentlich fast vernachlässigbar ist und eher so ein Huhn-Ei-Prinzip ist, ist nicht ganz klar, ob man jetzt gewinnt, weil man auf der Mittelbahn ist oder auf der Mittelbahn ist, weil man im Vorlauf schon so schnell war und deswegen die höchsten Siegchancen hat. Zumal auch fraglich ist, wie viel ist da eigentlich zu sehen. Wir erinnern uns an Interviews von Sven Schwarz, wo es dann darum ging, ey, du drei Bahnen weiter, war XY, hast du den eigentlich gesehen? Und dann so, nee, eigentlich ehrlicherweise, so weit kann ich nicht gucken. Und wer sieht, wie weit die Augen so aus dem Wasser kommen beim Kraulschwimmen. Ich halte das für Mums, dass da viel Überblick ist auf viel mehr als zwei Bahnen nach links, rechts. I don't know. Nun ja, jedenfalls gibt's hier durchaus wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema Drafting. Was haben die Forschenden sich jetzt für eine Frage ausgesucht? Sie haben gesagt, ey, wie unterscheiden sich eigentlich die taktischen Positionierungen im Achterfeld zwischen den Vorläufen und den Finals, zwischen Mittel- und Langstrecken-Events und gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern? Grob gesagt finden wir jetzt mal raus, ab wann ist so ein Rennen eigentlich entschieden? Also wann tut sich prinzipiell nichts mehr in der finalen Positionierung? Ab wann könnt ihr den Fernseher ausmachen? Ganz plakativ gesprochen. Und welche Bahnen haben eigentlich die höchsten Siegchancen? Und um dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben sie sich insgesamt 5100 Wettkämpfe bei den Weltmeisterschaften 2013 bis 2023 angeschaut, 4200 Vorläufe und 480 Finals. Dazu kamen 380 Halbfinals, die sind geschenkt, weil die am Ende auch gar nicht mehr berücksichtigt wurden. So, dann haben sie das Ganze eingeordnet in, jo, das war ein Top-3-Finish oder es war kein Top-3-Finish, vergleichbar mit der Kontroll- und Interventionsgruppe und haben sich für alles von 200 bis 1500 Metern die jeweilige Positionierung im Feld alle 50 Meter angeschaut, also wo lag der spätere Top-3-Finisher nach 50 Metern, nach 100 Metern, nach 150, nach 200 Metern, wo lag der Nicht-Top-3-Finisher nach den entsprechend gleichen Markierungen. Daraus kriegt man auch so ein bisschen Rückschlüsse auf Tempovariationen im Vergleich zur Konkurrenz, haben sie sich jetzt hier aber dann gar nicht weiter ausgewertet. Und für alle Strecken von 50 bis 1500 Meter haben sie sich angeschaut, wie oft beendeten die jeweiligen Bahnen ihre Rennen innerhalb der Top-3 oder außerhalb der Top-3. Also, wie oft wurde Bahn 4 eigentlich mit einer Medaille belohnt und wie oft wurde Bahn 8 mit einer Medaille belohnt und andersrum. So, und jetzt rein in die Daten, rein in die Auswertung. Zuerst mal die allgemeinen Erkenntnisse. Wir lernen hieraus, in den Vorläufen sind die Positionen stabiler als in den Finals. Wer einmal führt, der bleibt auch dort. Ist jetzt nicht so die ganz große Überraschung, werden wir später nochmal kurz die Gründe dafür eruieren. Dann ist es so, dass die Positionierung innerhalb des Feldes stabiler ist, je weiter das Rennen fortschreitet. Also, wenn ich auf den letzten 50 Metern auf Position 2 liege, ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich das Rennen auch als Zweiter beenden werde. Wenn ich nach 100 Metern von 400 auf Position 2 liege, ist es nicht so wahrscheinlich, dass ich auch Zweiter werde. So, auch irgendwie soweit einleuchten. 1500 Meter Rennen sind positionsstabiler als 400 und 800 Meter Wettkämpfe, das heißt, da finden bei weitem nicht so viele Verschiebungen statt, wie in den kürzeren Ausdauerstrecken. Es gibt keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern, das ist für mich eigentlich die wichtigste Erkenntnis fast schon hieraus, dass Männer- und Frauenrennen sich nicht bezüglich der Positionsverschiebungen unterscheiden. Und die Finals zeigen deutlich mehr Positionsverschiebungen als die Vorläufe, sind also deutlich interessanter. Das ist ja schon mal irgendwie positiv zu sehen für jeden Marketing-Spezialisten. Unterschiede innerhalb eines Vorlaufs sind größer wegen der Setzung, was dazu führt, dass wir dann auch in den Vorläufen positionsstabiler sind. Und eine frühere Forschung zeigt auch, dass die Medaillengewinner im Vorlauf anders pacen als im Finale, weil sie es vielleicht auch können, weil sie wissen, hey, wenn ich die anderen schon mal hinter mir lasse, muss ich hier nicht ganz so schnell schwimmen. Sind damit auch ein bisschen im Energiesparmodus, schwimmen sich trotzdem auf Platz 4 und auf Bahn 4 und haben damit noch mehr Saft im Tank als fürs Finale, als die, die mal ebenso auf Position 8 um das Weiterkommen ins Finale kämpfen müssen. Gucken wir uns bei den Frauen mal rein. 200 Meter Strecken, dort zeigt sich, wenn wir uns auf die Positionierung schauen, nach 100 Meter, also nach der Hälfte des Rennens, ist eigentlich noch alles offen. Da ist es noch gar nicht weiter entschieden, wie das Rennen so ausgehen wird. Das ist also das mit einem sehr, sehr großen Spannungspotenzial. Über die 400 Meter Distanz sind sowohl die Vorläufe als auch die Finals eigentlich nach 250 Metern entschieden. Da passiert dann nicht mehr viel. So positionstechnisch, wer holt eine Medaille und wer holt keine Medaille. Die 800 Meter hingegen zeigen einen ziemlich witzigen Verlauf, weil die nämlich echt lebhaft sind und hier die Finals sich krass unterscheiden zu den Vorläufen. Die Vorläufe sind so ungefähr nach 450 Metern entschieden, dann wissen wir, wie die ins Ziel kommen werden. Beim Finale dauert es so ungefähr bis 600 Meter. Bis wir ein klares Bild haben, wer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 werden wird. Aber schon nach 100 bis 150 Metern gibt es mal so einen Peak bezüglich der Positionen. Das heißt, nach 100, 150 Metern ist schon mal kurz so zu erkennen, wer am Ende vielleicht auch wirklich vorne liegen wird, bevor dann die, die dort nicht die vorderen drei Plätze belegen, vielleicht mehr Energie investieren, von hinten aufschwimmen, sogar vielleicht vorbeischwimmen, dann auf einmal auf Position 2, 3 liegen, obwohl sie am Ende außerhalb der Medaillen landen werden. Also da passiert gerade am Anfang viel, was so die Renntakte oder was die Spannung angeht, was den Positionswechsel angeht. Und über die 1500 Meter ist es ehrlicherweise in den Vorläufen echt langweilig. Nach 250 Metern ist der Sack dazu. Dann ist klar, wer da in Front liegt und wer keine Chance aufs Weiterkommen oder auf die Top 3 haben wird. Die Finals sind so nach 1050 Metern entschieden, also nach rund zwei Drittel des Rennens ist da der Drops gelutscht, wer hier Medaille holt und wer nicht. Oh, würde ich jetzt auch sagen, deckt sich so ungefähr mit der Erfahrung, die wir gemacht haben. Bei den Männern gestaltet sich das ein bisschen anders zum Teil. Und zwar vor allen Dingen über die 200 Meter, denn da ist auch nach 150 Metern noch alles offen, wie dieses Rennen ausgehen wird. Die 200 Meter verlassen sich also extrem auf die letzte Bahn, auf die letzten 50 Metern. Das ist bei den Frauen etwas anders. Da ist so bis 100 Meter alles offen, nach 150 ist das Ding eigentlich durch. Bei den Männern weit weg davon. Also da musst du dir die ganzen 1 Minute 40 wirklich geben, um am Ende sicher zu sein zu können, wer die Gold-Silber-Bronze-Medaille denn eigentlich bekommt. Über die 400 Meter sieht das Ganze ähnlich spannend aus, wobei den Frauen da nach 5 Bahnen schon der Ofen aus ist, haben die Männer alles bis 350 Metern, ist es ein weit offenes Feld, da ist quasi nicht vorherzusehen, wer da gewinnen wird und wer nicht. Und auch das entspricht, so wenn ich an die letzten 400 Meter Rennen so zurückdenke, eigentlich dem, was ich so im Kopf habe. Über die 800 Meter ist es ein ähnlicher Verlauf wie bei den Frauen. Dort ist es nämlich so, dass in den Vorläufen bei 450 Meter ist das Ding entschieden, im Finale erst bei 600 Meter. Und im Finale tut sich aber nach 600 Metern nochmal etwas. Da kriegt so der ein oder andere, der schlussendlich nicht zu den Siegreichen gehören wird, aber nochmal eine zweite Luft und wirft alles in die Waagschale. Denn wenn man sich hier diese ganzen Rennen anguckt und auswertet, wer nach 550 Metern führt, der gewinnt wahrscheinlicher als der Führende bei 650 Metern. Also zwischen 550 und 650 Metern sind dann nochmal einige Verschiebungen, die aber am Ende mit dem Ausgang gar nichts zu tun haben. Also da wird es nochmal häufig ziemlich spannend, dass da Viert-, Fünftplatzierte vorbeischwimmen und sagen, das ist meine Medaille, ich möchte die unbedingt, ich will auf dem Siegerpodest stehen. Und können dann aber dieses hohe Tempo nicht halten, wohingegen sich die Erfahrung, das bessere Trainingsniveau, das bessere Leistungsniveau dann durchsetzt auf den finalen 100 Metern. Und über die 1500 Meter ist sowohl der Vorlauf als auch das Finale eine echt semi-spannende Angelegenheit. Nämlich schon nach 700 Metern sind hier beide Eventkategorien, also sowohl die Vorläufe als auch die Finals, eigentlich entschieden, dann bewegt sich nicht mehr viel. Das Finale gestaltet sich nach Auswertung aller Daten sogar stabiler als der Vorlauf, also es scheint so, als würden im Vorlauf die Favoriten extra lange sich so ein bisschen treiben lassen, ein bisschen hinterherhängen und die anderen erstmal arbeiten lassen, bevor sie dann mal kurz aufs Gaspedal drücken, vorbeiziehen und die finale Reihenfolge festlegen, wohingegen im Finale hier von Anfang an das Tempo hochgehalten wird, um die Konkurrenz abzuschütteln und sich den entscheidenden Vorteil zu erschwimmen. Welche Bahn gewinnt eigentlich am häufigsten? Die erwartete Reihenfolge, in der die Sportlerinnen und Sportler ins Ziel kommen, ist eigentlich Bahn 4, Bahn 5, dann Bahn 3, Bahn 6, Bahn 2, Bahn 7, Bahn 1, Bahn 8 und im Zweifel Bahn 0, Bahn 9. Und so ist es auch dann in der Auswertung. Bahn 4 und 5 hat die häufigsten Top 3 Finishes. Bahn 3 performt besser als Bahn 6. Das ist auch das, was zu erwarten ist. Bahn 6 und 7 performen besser als die Außenbahnen 0189. Vor allen Dingen bei den Langstrecken, sagen die Forschenden. Auch das ist das, was eigentlich zu erwarten ist, weil sie dann in der Schnelligkeitsreihenfolge auch als nächstes kommen. Nachdem 3, 4, 5 weg sind, kommt dann 2, 6, 7. Warum sie die 2 ausklammern in der Auswertung, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Aber Bahn 6 und 7 performen besser als die Außenbahnen. Die Außenbahnen landen am seltensten statistisch gesehen in den Top 3. Gregorio Paltrinieri, ja jemand, der gerne mal sich hat versucht, in den Vorläufen auf die Außenbahn zu schwimmen, daran aber auch mal scheitert, tragischerweise. Aber Britta Steffen lässt hier grüßen, die den Olympiasieg von der Außenbahn geholt hat. Und ich glaube auch, Franzi van Almsick ist auf der Außenbahn Weltmeisterin geworden. Und das macht diese Rennen dann zu etwas ganz Besonderem. Wenn jemand von der Außenbahn bei einem schlechten Vorlauf hat oder ähnliches, ja, die Wahrscheinlichkeit ist nahe Null, aber nicht Null. Genau, ist es dann jemand, der auf der Außenbahn nach vorne schwimmt und als erstes die Hand an der Wand hat. Das kommt immer wieder vor und macht genau diese Rennen, diesen Outside Smoke, diesen Außenseiter-Chance zu etwas ganz Besonderem, zu etwas Denkwürdigem. Genau. Prinzipiell hier aber dann so alles wie erwartet. Bahn 4, 5, 3 gewinnen am häufigsten. Hin und wieder dann aber auch mal jemand auf den Außenbahnen. Frauenergebnisse gestalten sich etwas abhängiger von der Bahnbesetzung als die Männerergebnisse. Man könnte auch sagen, die Frauen gehen in den Vorläufen eher auf Nummer sicher und schwimmen sich auf ihrer Favoritenbahn auch ins Finale. Die Männer sind da vielleicht etwas risikofreudiger. Ja, wie entwickeln sich die Top 3 Finisher eigentlich dann so über den Rennverlauf hinweg? Was meine ich damit, die Top 3 Finisher, wenn man jetzt den Median nimmt, von denen, die am Ende auf Platz 1, 2, 3 landen und das über die jeweils nach 50 Metern guckt, wo sind die nach 100 Metern? Und so weiter und so fort, immer wieder guckt, macht man Mittelwert aus den Positionierungen und erkennt dann, dass es da in den Vorläufen einen ziemlich großen Abstand gibt zwischen denen, die in den Top 3 sind und denen, die nicht in den Top 3 sind, nämlich einen viel größeren als in den Finals. Auch das ziemlich logisch, weil dann natürlich die Setzung das Ganze nochmal zusätzlich bevorteilt. Bei den in den Finals sind vor allen Dingen die Männer interessant, über die 800 und die 1500 Meter, weil da nämlich das Feld bis so 350, 450 Meter ziemlich eng beieinander liegt, bevor es sich dann erst auseinander divergiert, wohingegen das Ganze bei den Frauen nicht der Fall ist. Die Frauen legen ihrerseits ziemlich zeitig fest über die 800 und 1500 Meter, ey, so wird das Ding hier ausgehen. Und fertig ist. Bei den Männern, vor allen Dingen über die Langstrecke 1500 Meter, ist es so, bei 100 sind die alle super dicht beieinander und 150, 200, dann flacht das da ganz schön ab, wohingegen das bei den Frauen eigentlich vom Start weg sich auseinander trennt, da die Spreu vom Weizen, möchte ich fast sagen. Und dann wissen wir schon mal, wer da in den Medaillenrängen liegen wird und wer mit der Medaillenvergabe nichts zu tun haben wird. Ja, und damit lernen wir eigentlich, dass die geringe Zahl an Positionsveränderungen über die ganze Studie hinweg, über Vorläufe und Finals hinweg, eigentlich den Schluss zulässt, dass ein wesentlicher Fokus im Wettkampf darauf liegt, eine hohe Geschwindigkeit dauerhaft zu halten und nicht darauf, auf den letzten 100 oder 50 Metern alle noch von hinten zu überholen. Vielleicht Ausnahme bei den Männern, die 200, 400 Freistil, okay, geschenkt. Aber gerade bei den Frauen oder dann auch bei den 800, 1500 Metern der Männern geht es vor allen Dingen darum, über die gesamte Wettkampfdistanz ein gleichmäßig hohes Tempo zu halten und das Ganze dann auch im Trainingsprozess entsprechend zu trainieren und ja, sich dort anzueignen, damit man das dann dort anwenden kann. Im Wesentlichen auch keine Unterschiede zwischen den Männern und den Frauen hier zu finden. Auch das eigentlich interessant, so hätte man vielleicht von vornherein jetzt erstmal nicht so erwartet. Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir machen noch einen Wettkampfausblick, nämlich die Mare Nostrum Tour startet jetzt an diesem Pfingstwochenende. Melvin Imodou und Anna Elend werden bei allen drei Stops in Monaco, Barcelona und Cannes, Barcelona am Start sein. Also quasi die deutsche Brustelite, die hier Schwarz-Rot-Gold vertreten wird bei den internationalen Events. Und in London findet das AP-Race statt von Adam Peaty, wo wir die Magdeburger Elite sehen werden. Allerdings ohne Lukas Mertens, Leonie Mertens, ohne Maja Werner und ohne Maurice Grabowski, die alle mal gemeldet waren, aber jetzt dann doch zurückgezogen haben aus diversen Gründen. Krankheit wohl bei Maja und bei Lukas und bei Leonie und bei Maurice nicht so ganz klar. Aber auch da würde ich mir jetzt mal nicht keine großen Sorgen machen. Das Ganze, die Magdeburger Elite dann hier ergänzt durch Noel Bengler, Lena Ludwig, Lise Seidel, Jano Beschnitt, Juliana Bokschka, sehr schön sie da zu sehen, Cedric Büssing, Vincent Passek, Ole Braunschweig, Angie Köhler, Mathis Schönung und Timo Sorgius. Also quasi fast die ganze deutsche Nationalmannschaft hier in London vertreten. Ja, könnten sehr, sehr unterhaltsame Wettkämpfe werden. Mal gucken, ob es da irgendwie einen Livestream gibt, den man sich angucken kann. Wer weniger international unterwegs sein möchte und mehr in Deutschland bleiben möchte, in Stuttgart gibt es die süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften an diesem letzten Road to DJM-Wochenende. Dann haben wir das auch geschafft für diese Saison. 1100 Aktive springen da in Stuttgart rum. Ich weiß ja nicht, es kommt mir ziemlich viel vor. Hoffe, ihr tretet euch nicht zu sehr auf die Füße und habt alle irgendwie einen Sitzplatz und findet mal den Weg nach draußen. Soll ja sonnig werden und in diesem Sinne genießt das lange Pfingstwochenende. Macht was Schönes mit den freien Tagen, seid nett zueinander und alle, die da im Wettkampfbecken unterwegs sind. Viel Erfolg, gute Leistung und eine schöne Zeit mit euren Teamkameraden. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Das war's für heute. Ciao!